You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Ihr habt das Recht, die Aussage zu verweigern. Immer wieder ist es wichtig, genau darauf hinzuweisen. Und darüber hinaus gilt natürlich immer und überall, Anna und Arthur halten's Maul. Und damit herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten für den 15. September 2022. Gerade für Leipzig waren die letzten zwei Tage ganz turbulent, denn dort wurde erst eine Abschiebung verhindert und am Morgen darauf folgten in Leipzig Hausdurchsuchungen in mehreren Häusern, wobei kein direkter Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen besteht, außer dass die Polizei beide Male mit unvermittelter Gewalt auftrat. Um rechte Angriffe geht es heute auch im Detail mit einem Blick nach Taucher, bevor wir natürlich auch an die Opfer rechter Gewalt erinnern und euch eine Handvoll Veranstaltungshinweise auf dem Weg ins Wochenende mitgeben wollen. Aber erstmal zu den Kurzmeldungen. Los geht's. Am vergangenen Sonntag fand in Cottbus die Bürgermeisterwahl statt. Der SPD-Kandidat Tobias Schick lag mit knapp 32% der Stimmen auf Platz 1, dicht gefolgt vom AfD-Kandidaten Lars Schieske. Dieser bekam gut 26% der Stimmen. Weil es in der Wahl am vergangenen Sonntag keine Mehrheit für eine Kandidatin gab, wird es am 9. Oktober eine Stichwahl zwischen dem SPD- und dem AfD-Kandidaten geben. Sollte der AfD-Kandidat Lars Schieske die Stichwahl gewinnen, wäre Cottbus die erste Großstadt, in der die AfD den Oberbürgermeister stellen würde. Im Mordfall Ida Oberstein hat das Landgericht Bad Kreuznach vergangenen Dienstag ein Urteil gesprochen. In Ida Oberstein wurde der 20-jährige Tankstellenmitarbeiter Alexander W. am 18. September 2021 erschossen. Zuvor hatte er den Täter dazu aufgefordert, den gesetzlich vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Der Täter wurde nun wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Nach Ansicht des Gerichts waren die rechtsradikale Einstellung des Täters und seine Feindschaft gegen den Staat das Hauptmotiv für die Tat, so die Tageszeitung Neues Deutschland. Das Gericht stellte aber keine besondere Schwere der Schuld fest. In diesem Fall wäre eine Haftentlassung des Täters nach 15 Jahren im Gefängnis rechtlich nicht möglich gewesen. Die Anwälte des Täters hatten geltend gemacht, dass dieser zum Zeitpunkt des Schusses rund 2 Promille Alkohol im Blut gehabt hatte, berichtet die Tageszeitung Neues Deutschland. Der stadtbekannte Neonazi Sven Liebig hat am vergangenen Wochenende den Christopher Street Day in Halle an der Saale gestört. Unter dem Motto Queerdenken statt Querdenken, Aktivismus muss solidarisch sein, nahmen etwa 2000 Menschen am Christopher Street Day teil. Während dem Straßenfest in der Innenstadt beleidigte Sven Liebig die Teilnehmenden mit demütigenden Hassparolen. Die OrganisatorInnen des Christopher Street Days kritisierten die Polizei und die Versammlungsbehörde für ihr defensives Verhalten gegenüber dem Neonazi. Während er agieren durfte, wurde die Veranstaltung mit Auflagen belegt. Der Mitorganisator der Veranstaltung, Hendrik Lange, forderte im Gespräch mit Radio Korax, dass sich dieses Verhalten von Polizei und Versammlungsbehörde im nächsten Jahr nicht wiederholen dürfe. Der Christopher Street Day in Halle fand unter dem Vorzeichen einer Vielzahl an Fällen queerfeindlicher Gewalt statt, zu denen es in den vergangenen Wochen in verschiedenen Orten Deutschlands kam. In der Leipziger Südvorstadt hat die Polizei am vergangenen Dienstagvormittag versucht, eine Abschiebung durchzuführen. Der Betroffene widersetzte sich und verletzte sich selbst, um die Abschiebung zu verhindern. Während die Polizei stundenlang seine Wohnung belagerte und einen gesamten Straßenabschnitt sperrte, haben zwischen 100 und 200 Menschen spontan gegen die Abschiebung protestiert. Der 26-jährige Betroffene ist staatenloser Palästinenser. Nachdem am Dienstagnachmittag dann die Abschiebung vorerst ausgesetzt wurde, wurde er in eine Klinik gebracht. AktivistInnen riefen im Anschluss am Dienstagabend und Mittwoch Spätnachmittag zu Solidaritätskundgebungen auf. Es liegen uns aktuell keine Informationen darüber vor, wie lange die Abschiebung ausgesetzt ist. Gegen den Betroffenen wurde jedoch ein Haftbefehl erlassen. Am Mittwoch wurden in Leipzig insgesamt 21 Wohnungen, eine Garage sowie ein Geschäftsraum in Leipzig und Umgebung durchsucht. Grund dafür seien, Zitat, gewalttätige Ausschreitungen anlässlich des Regionalligaspiels der BSG Chemie Leipzig und des 1. FC Lokomotive Leipzig vom 7. Mai 2022, Zitat Ende, so die Polizei Leipzig in ihrer Pressemitteilung. Im Rahmen der Hausdurchsuchungen seien in 14 Fällen erkennungsdienstliche Maßnahmen durchgeführt worden. In 13 Fällen führte die Polizei einen Abstrich zur Feststellung des DNA-Musters durch, so die Information aus der Pressemitteilung der Polizei. Seit Jahren wird der aktive Kern der Fanszene von Lokomotive Leipzig von Neonazis und rechten Strukturen dominiert. Ganz im Gegensatz dazu sind bei der BSG Chemie Teile der Ultras und Fans antirassistisch, antifaschistisch und links. Die von der Polizei als Ausschreitungen betitelten Ereignisse am 7. Mai 2022 müssen dementsprechend auch vor diesem politischen Hintergrund eingeordnet werden. Lediglich eine der durchsuchten Wohnungen betraf ein Fußballfan von Lokomotive Leipzig. Weitere Personen wurden von der Polizei zur Fahndung ausgeschrieben. Der Norddeutsche Fußballverband hatte beide Vereine nach den Ereignissen im Mai mit Geldstrafen belegt und für das nächste Spiel im Oktober alle Zuschauer ausgeschlossen. Am selben Abend fand anlässlich der Hausdurchsuchung in Leipzig-Connewitz eine Demonstration mit rund 100 Teilnehmenden statt. Schon am Abend zuvor hatte es eine Demonstration im Zuge der erfolgreich verhinderten Abschiebung gegeben, die sich für das Bleiberecht aller Geflüchteten einsetzte. Das waren die Kurzmeldungen für heute. Rechte Angriffe auf linke Menschen, Gruppen, Orte und Projekte sind leider keine Seltenheit, doch diese zu thematisieren und sich dagegen zu wehren ist jedes Mal wichtig. Diese Woche wollen wir uns hier in den Antifa-Nachrichten mit einem Fall ganz konkret beschäftigen, der aber auch exemplarisch steht für die organisierte und gezielte Gewalt von Neonazis in der ganzen Bundesrepublik. Den Ort, den wir dieses Mal genau unter die Lupe nehmen wollen, ist Taucher.
Taucher ist eine beschauliche Kleinstadt im Landkreis Nordsachsen, aber auch direkt nordöstlich von Leipzig, genau gesagt sogar ineinander übergehend mit Leipzig und mit 15.000 dort Wohnenden nicht allzu groß. Es grenzt auch direkt an noch ländlichere Gegenden. Seit über 10 Jahren haben sich in und um Taucher und den Ortsteil Seelis auch immer mehr Projekte einer solidarischen Landwirtschaft angesiedelt, die dafür sorgen, dass Menschen dahin ziehen und die auch so ein kleines alternatives Kulturleben mit dahin gebracht haben. Man ist solidarisch mit dem internationalen Via Campesina-Netzwerk, das sich für Landrecht und gegen Spekulation einsetzt zum Beispiel. Als Netzwerkversuch hat sich ein Taucher, der Verein Allmende Taucher, gegründet, der seit 2019 in Taucher existiert und diese solidarischen Landwirtschaften so ein bisschen miteinander verknüpfen will, der aber auch immer wieder Ziel von Angriffen mutmaßlich rechter Akteure wird. Zuletzt wurde in der Nacht vom 9. auf den 10. September das Schaufenster des Ladenlokals zum insgesamt 7. Mal eingeschlagen. Ich habe mich mit dem Verein unterhalten und mir die Situation schildern lassen.
Der vollständige Name ist Allmende Taucher e.V. und wir sitzen auch in Taucher und sind hier aus dem Umfeld der Projekte der solidarischen Landwirtschaften entstanden. In der Nacht vom 9. September auf den 10. September ist eine große Scheibe eingeschlagen worden. Das war insgesamt die 7. Beschädigung innerhalb von 2 Jahren und in den letzten Wochen 2-mal, also das 2. Mal innerhalb von 2 Wochen. Diesmal ging die große Scheibe komplett zu Bruch. Vorher wurde schon einmal ein kleines Loch reingeschlagen oder das Oberlicht kaputt gemacht, sodass die Fenster immer noch gehalten haben. Aber das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und die ersten Male wurde unsere Tür eingeschlagen. Also ja, wir gehen aufgrund von entsprechenden Stickern an den Scheiben davon aus, dass es Angriffe von rechts waren. Unsere Scheiben werden auch regelmäßig bespuckt. Bei einem Angriff vor einigen Wochen hat eine Person aus der Nachbarschaft gehört, wie das passiert ist. Und es wurde ein Gullideckel in die Scheibe geworfen und dabei sowas gerufen wie, das sind doch nur Zecken. Also wir gehen davon aus, dass wir stellvertretend für die lebendigen Projekte der solidarischen Landwirtschaft hier angegriffen werden und wahrscheinlich aber auch stellvertretend für alle in Taucher, die sich für ein vielfältiges und buntes Taucher einsetzen.
Wenn das jetzt schon so häufig passiert ist, haben denn die Behörden da schon mal irgendwas rausgefunden darüber, wer dahinter steckt?
Aktuell noch nicht, nein. Aber wir haben jedes Mal eine Anzeige erstellt.
Außerdem habe ich mit dem Verein Solidarische Alternativen in Taucher, kurz eben SAFT, gesprochen. Die versuchen etwas gegen eine rechte Hegemonie in und um Taucher zu tun.
Ja, also wir sind eine Initiative, die hat sich 2019 gegründet in Reaktion auf vermehrte extrem rechte Graffiti in Taucher und so Beleidigungen und Bedrohungssituationen. Und dann haben sich so ein paar Leute zusammengefunden, die zum Teil da auch selber von betroffen waren, aber auch Unterstützerinnen und Freundinnen und haben genau gemeinsam angefangen, sich zu organisieren. Genau, wir haben dann verschiedene öffentliche Veranstaltungen gemacht, einen Aktionstag für ein solidarisches Taucher, aber auch Lesungen und Filmvorführungen und versuchen halt auch vor Ort einfach ansprechbar für Betroffene von rechter Gewalt zu sein und gleichzeitig eben auch so kulturelle Akzente zu setzen oder uns da im Bereich der politischen Bildung zu engagieren. Ja, also wir wissen da jetzt auch nichts im Detail zu den potenziellen Täterinnen oder so. Also wir wissen, dass das bei der Polizei angezeigt wurde und auch immer wieder versucht wurde, vom Allmende-Taucher zu thematisieren. Es ist also auch eine Unterstützerinnenerklärung in einem Taucher-Stadtanzeiger-Ausgabe gab, wo verschiedene Vereine und auch Parteien sich dann nochmal mit dem Allmende-Taucher e.V. solidarisiert haben und gesagt haben, dass sie genau die Arbeit des Vereins unterstützen und solche Angriffe verurteilen. Aber was jetzt zu den Ermittlungsstand zu den Täterinnen angeht, wissen wir da jetzt auch nicht mehr, als öffentlich bekannt ist.
Wenn man so die Nachrichtenarchive durchgeht, stößt man auf gar nicht so wenige rechte Übergriffe oder so Geschehnisse wie rechte Graffitis in Taucher. Gibt es also ein dauerhaftes Problem mit rechten Gewalttaten und mit Rechten in Taucher?
Ja, also ich würde schon sagen, dass es so ein dauerhaftes Problem gibt. Also natürlich auch ein Problem, was schon älter ist, also was man seit den 90er Jahren auch rekonstruieren kann. Es gibt auch immer wieder Menschen, auch ältere Menschen in Taucher, die davon berichten, dass das schon in den 90ern sehr präsent in Taucher war und es da diverse Vorfälle gab und auch Strukturen. Genau, dass die nicht einfach weg sind, weil es da ja zum Teil auch personelle Kontinuitäten gibt, ist, glaube ich, offensichtlich. Und ich würde jetzt auch sagen, in Taucher ist es jetzt nicht groß anders als in manchen anderen kleinen Städten halt, wo zum Teil einfach auch so eine fast rechte Hegemonie irgendwie sehr präsent ist und da eben auch das Leben im öffentlichen Raum immer wieder mitprägt. Genau, und ich würde jetzt sagen, dass sozusagen in Taucher sich das 2018, 2019 halt irgendwie nochmal verstärkt hat. Da kann man jetzt spekulieren, was da genau die Ursache von war, aber da war das auf jeden Fall sehr auffällig, dass auf einmal so riesige Graffiti mit Nazi-Kiez und NS-Zone Taucher oder so eigene Aufkleber auf den Stand. Taucher bleibt rechts, also wo auch irgendwie klar wird, dass da Menschen den Raum für sich proklamieren. Genau, und wir würden auf jeden Fall sagen, es gibt, Taucher hat ein Problem mit rechter Gewalt und das muss auf jeden Fall angegangen werden.
Jetzt ja das Schlimmste in kleineren Städten, wenn man mit sowas isoliert dasteht. Wie gut seid ihr denn vernetzt in der Region und wie ist vielleicht auch die stadtpolitische Situation in Taucher? Bekommt ihr da auch Unterstützung?
Ja, also insgesamt würde ich sagen, wir sind ganz gut verankert. Also überregional auch oder sachsenweit auch über das Netzwerk Tolerantes Sachsen, aber auch über diese verschiedenen anderen Institutionen, die da entstanden sind, wie die Komplizenschaft, wo noch ganz viele kunstschaffende Institutionen dabei sind. Da haben wir auch so, also klassischerweise auch eben mit so ähnlich arbeitenden Vereinen in anderen sächsischen Kleinstädten zu tun, aber auch nach Leipzig in ganz gute Kontakte. Genau, in Taucher selbst sind wir auch gut eingebunden und stadtpolitisch. Ja, also ich würde sagen, es gab so ein bisschen so einen Zustand, dass wir so freundlich ignoriert wurden, was auch manchmal anstrengend sein kann. Genau, wir haben jetzt so wenig ganz direkten Gegenwind aus so einer stadtpolitischen Ecke bekommen, vielleicht also sozusagen von einem Stadtrat der AfD, aber das würde man jetzt auch nicht anders erwarten. Aber jetzt auch sozusagen quasi kaum oder keinen öffentlichen Zuspruch, genau, wenn dann funktioniert das irgendwie auf so einer zwischenpersönlichen Ebene oder so hintenrum, aber das, was wir uns ja eigentlich wünschen, ist auch, dass Leute sich öffentlich positionieren, jetzt gar nicht, dass sie sagen, Saft ist der tollste Verein, sondern vor allem eben öffentlich auch dafür eintreten, für eine vielfältige und offene Gesellschaft und sich klar gegen rechte Gewalt positionieren und das dann vielleicht auch nicht nur einmal über ein Papier, sondern eben auch immer wieder im Alltag oder gerade eben auch in Reaktion auf verschiedene Vorkommnisse. Der Taucher Bürgermeister ist da auf jeden Fall auch sensibilisiert und versucht da auch zu diversen öffentlichen Anlässen immer wieder Worte zu finden, um das Thema immer wieder auch präsent zu halten. Aber natürlich ist der Bürgermeister auch nicht der, der alles alleine machen kann.
Hier ein kleiner Einblick in die aktuelle Situation in Taucher und Strategien des Umgangs von dem Verein Saft. Hier im Gespräch in den Antifa-Nachrichten. Saft selber plant nun neue Veranstaltungen für das kommende Jahr. Mehr über den Verein und geplante Veranstaltungen findet ihr immer auf ihrer Webseite saft-taucher.org. Und noch einmal zum Mitschreiben, saft-taucher.org. Wir wollen nicht nur auf aktuelle Entwicklungen und Ereignisse und ihre Hintergründe schauen, sondern auch einen Moment uns Zeit nehmen, all jenen Menschen zu erinnern, die in der Vergangenheit Opfer der tödlichen Gewalt faschistischer Ideologie geworden sind. Wir erinnern an Enver Simsek. Enver Simsek wurde am 9. September 2000 Opfer des NSU. Enver Simsek war der Inhaber eines Blumenhandels in Schlüchtern im Osten von Nürnberg. In seinem Blumenhandel wurde er mit 8 Schüssen aus 2 Pistolen niedergeschossen. Er starb 2 Tage später im Krankenhaus. Simsek war 38 Jahre alt. Er kam 1986 aus der Türkei nach Deutschland, arbeitete zunächst in einer Fabrik, eröffnete einen Blumenhandel und schließlich einen Großhandel mit angeschlossenen Läden und Ständen. Er galt als erfolgreicher Geschäftsmann. Normalerweise lieferte Simsek nur die Blumen an, doch an diesem Samstag betreute er den Stand, da der üblicherweise anwesende Verkäufer Urlaub hatte. In Jena, der Stadt, in der das NSU-Kerntrio aufwuchs, und in Nürnberg wurden jeweils öffentliche Plätze nach Enver Simsek benannt. Zudem organisieren Initiativen und Angehörige regelmäßig Gedenkveranstaltungen. Enver Simsek wird als Opfer rechter Gewalt staatlich anerkannt. Wir erinnern an Klaus B. Klaus B. wurde am 1. September 2016 in Waldbröl in Nordrhein-Westfalen von Neonazis zusammengeschlagen. Die 4 rechten Schläger und späteren Täter von Klaus B. zogen am 1. September 2016 los, um Jagd auf Geflüchtete zu machen. Ausgerüstet mit einem Baseballschläger und einem Schlagring machten sich die 4 Rechten auf den Weg. Zufällig treffen sie vor einem Supermarkt auf den alkoholisierten Klaus B. Laut Anklage kennen sich die Täter und das spätere Opfer Klaus B. Zusammen schlagen die 4 Rechten auf Klaus B. ein. Dieser erliegt 9 Tage später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Klaus B. ist nicht als Opfer rechter Gewalt staatlich anerkannt. Wir erinnern an Malte Lerch. Malte Lerch wird am 12. September 2000 von 2 Neonazi-Skinheads erschlagen. An jenem 12. September trifft Malte Lerch, der zu dem damaligen Zeitpunkt wohnungslos ist, in einem Park auf die Täter. Nachdem alle zusammen Bier trinken, redet Malte Lerch abfällig über die Skinhead-Szene, was die Täter dazu veranlasst, unvermittelt mit ihren Stahlkappenschuhen auf Malte Lerch einzutreten. Anschließend lassen sie das Opfer auf der Wiese liegen. PassantInnen finden Malte Lerch am nächsten Morgen tot auf. Die beiden 23-jährigen Täter wurden im Juli 2001 vor dem Landgericht Flensburg wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge zu jeweils 7 Jahren Haft verurteilt. Obwohl die Kritik Malte Lerchs an der rechten Skinhead-Szene der Anlass für den Gewaltexzess war und dieser außerdem als Wohnungsloser einem neonazistischen Feindbild entsprach, erkannte das Gericht kein rechtes Tatmotiv. Malte Lerch wird von der Bundesregierung als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Arthur Lampel. Arthur Lampel wird am 9. September 2001 im Alter von 17 Jahren bei einer Auseinandersetzung auf einem Fest von einem Neonazi getötet. Am 9. September 2001 kam es in einem Festzelt zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen Arthur Lampel und einem Bekannten des Täters Patrick S. Der Neonazi Patrick S. griff in die Auseinandersetzung ein und warf einen Bierkrug auf Arthur Lampel. Daraufhin verblutete Arthur Lampel nur einen Tag vor seinem 18. Geburtstag. Der Täter Patrick S. galt als Wortführer einer Neonazi-Gruppe. Trotz der klaren rechten Gesinnung des Täters kann das Gericht kein rechtsradikales Tatmotiv erkennen. Der Täter und Neonazi Patrick S. wurde trotz diverser Vorstrafen zu nur 3 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt. Arthur Lampel ist von der Bundesregierung nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Erinnern und Gedenken sind wichtige Teile einer antifaschistischen Praxis. Dazu gehören auch ganz konkrete Gedenkorte an Gebäuden, Friedhöfen, Plätzen und Straßen. Über die vielen Jahre der Geschichte von Kämpfen und Bewegungen sind auch einige Gedenkorte entstanden, die heute nicht mehr existieren. Das ist einer der Gründe, wieso das Projekt Rotes Leipzig nun existiert.
Da waren wir auch teilweise sehr erschrocken. Zum Beispiel bei einem Denkmal für die Opfer des Faschismus in Liebert-Wolkwitz, wo eigentlich eine Schrift auf so einem Gedenkstein verzeichnet war mit, ich glaube, zu Tausenden gemordet und gemartert in Ehren die Opfer des Faschismus oder irgendwie sowas. Und wir sind dort gewesen, weil wir auch von all diesen Städten, soweit sie noch existieren, aktuelle Fotos machen wollten. Und das war einfach abgenommen. Also es steht jetzt nur noch auf diesem Gedenkstein die Opfer mahnen und irgendwie der rote Winkel, nicht mehr rot, sondern einfach nur ein Betonklotz quasi. Und diese Mahnung, diese ganz konkrete, wirklich ergreifende Mahnung ist einfach weg.
Für Leipzig sind nun aber dank Rotes Leipzig fast all diese Orte der Erinnerung an die kommunistische und antifaschistische Vergangenheit und Personen auf einer Karte im Internet zusammengetragen und mit Hintergrundinformationen versehen. Zu finden ist diese seit neuestem unter rotes-leipzig.blogspot.de. Die Menschen dahinter wollen damit die Geschichte der revolutionären Arbeiterbewegung in Leipzig darstellen und auch dazu einladen, sich daran zu beteiligen. So berichtete eine der Aktiven, die wir gerade auch schon gehört haben, hinter dem Projekt am vergangenen Dienstag gegenüber Radio Korax.
Gestern gab es dann direkt den großen Kracher, weil wir wurden über Ecken von jemandem angerufen, der dann meinte, hier, ich habe was ganz Tolles für euch, vielleicht wollt ihr das ja mal anschauen. Und dann sind wir hin und auf einmal führt er uns dann in seinen Keller und zeigt uns die irgendwie 40 Kilo schwere Gedenktafel, die früher zu DDR-Zeiten am Geburtshaus von Walter Ulbricht sich befand, das in der westlichen Innenstadt gelegen hat. Und sagt halt hier, er hat diese Tafel auf dem Flohmarkt gefunden und hat die irgendwie für 20 Euro erstanden. Und ja, ob wir die haben wollen.
Insgesamt würde die erste am 10. September veröffentlichte Webseite jetzt schon zu reger Beteiligung führen und das Projekt hofft darüber, ihre Karte und die Hintergrundinformationen ausbauen zu können. Den aktuellen Stand, mit dem die Webseite gestartet wurde, hatte die Gruppe über 1,5 Jahre zusammengetragen und präsentiert diese Ergebnisse nun der Öffentlichkeit. Doch das Ganze soll perspektivisch auch nicht nur online bleiben.
Also es ist noch viel zu tun, was im digitalen Raum passieren kann, aber es ist natürlich auch geplant oder es wäre total cool, wenn sich daraus sowas entwickelt wie Stadtführungen, Kundgebungen. Es gibt zum Beispiel außerhalb von Leipzig, dann im ländlichen Raum eher, gibt es noch total krasse Denkmäler für Opfer des Faschismus und zum Beispiel sowjetische Soldaten, die für die Befreiung Deutschlands gekämpft haben und die verfallen einfach. Das wäre natürlich auch cool, wenn man da, also zum Beispiel diese Putzaktionen vom sozialistischen Ehrenhain dann auch auf diese Gebiete ausbreiten konnte.
Und in diesem Zuge hier zum Abschluss der Antifa-Nachrichten noch ein paar Veranstaltungshinweise. Am Samstag gibt es vielerorts Demonstrationen, denen ihr euch anschließen könnt. Ein Christopher Street Day findet am Samstag im thüringischen Altenburg statt. Letztes Jahr gab es beim CSD in Altenburg Angriffe von Rechten, weshalb antifaschistische Unterstützung dieses Jahr umso wichtiger ist. Unter dem Motto Vielfalt ist Freiheit, don't hide your pride, geht es um 12 Uhr am Bahnhof in Altenburg am 17. September los. Thematisch daran anschließend findet in Taucher um 13 Uhr eine queere Demonstration statt. Aufgerufen wird dazu, ein Zeichen für die Akzeptanz queerer Menschen zu setzen. Denn letztes Jahr wurde in Taucher durch Rechtsradikale der lokale Christopher Street Day verhindert. Gegen die Raumnahme rechter, menschenfeindlicher Positionen in Taucher soll mit der queeren Demonstration am 17. September ein klares Zeichen gesetzt werden. Treffpunkt ist der Bahnhof Taucher und los geht es um 13.15 Uhr. Auch in Berlin könnt ihr für die Rechte queerer Menschen demonstrieren. Christliche FundamentalistInnen und andere reaktionäre Leute kommen am 17. September 2022 nach Berlin-Mitte. Alle Jahre wieder organisieren sie ihren Marsch für das Leben, auf dem sie ein generelles Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen fordern. Sie sind homo- und transfeindlich, haben eine eingeschränkte Vorstellung von Geschlechterrollen und Sexualität und versuchen, diese absurde Beschränktheit als Normalität darzustellen. Dagegen geht die queerfeministische Demonstration auf die Straße. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr auf dem Leipziger Platz in Berlin und ab 12 Uhr dann an unterschiedlichen Orten in Berlin-Mitte mit dynamischem Aktionsgeschehen. Anderer Ort, anderes Thema, aber auch am Samstag gibt es in Halle an der Saale um 13 Uhr eine Demonstration unter dem Motto »Genug ist genug«. Der Aufruf kritisiert, dass steigende Preise eine Zumutung für die Menschen sind und dass die aktuelle Entlastungspolitik nicht ausreicht. Der Aufruf nennt eine ganze Reihe weitreichender Forderungen zur sozialen Umverteilung, um eine soziale Antwort auf die Krise zu schaffen. Treffpunkt ist um 13 Uhr in Halle auf dem Riebeckplatz. Der ganze Aufruf ist auf genug-ist-genug-halle.de zu finden. Wer für das ganze Wochenende was sucht, kann zu den Libertären Tagen in Dresden gehen. Diese finden von dem 15. September, also heute, bis zum 18. September im Hof des Zentralwerks statt. Alle an anarchistischen Themen interessierte Menschen sind eingeladen, egal ob sie schon viel wissen oder nichts. Vorträge, Workshops und vieles mehr laden zum Informieren, Diskutieren und praktischem Umsetzen ein. Außerdem gibt es leckeres veganes Essen, Angebote für Kinder und ein Awareness-Team. Das vollständige Programm findet ihr unter a-dresden.org und da bei der Unterseite zu den Libertären Tagen 2022. Etwas langfristiger, aber schon fast ausgebucht, vom 23. bis zum 25.09. findet in Altenberg ein Wanderseminar zur Geschichte des Nationalsozialismus unter dem Titel »Widerständige Wege« statt. Das Wanderseminar widmet sich der Geschichte des Nationalsozialismus in Altenberg im Erzgebirge. Geleitet wird das Seminar durch den Pirnaer Verein Akubitz. Der Verein beschäftigt sich seit mehr als 10 Jahren mit der lokalen Erinnerungsarbeit und hat zahlreiche Rechercheergebnisse auf dem digitalen Atlas gedenkplätze.info zur Verfügung gestellt. Neben einem Einführungsvortrag ist auch ein 14 Kilometer lange Wanderung Teil des Seminars. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 € und die Anmeldung und weitere Infos findet ihr unter einer relativ schwer zu finden Internetseite bei der djo.de unter Events, also Termine, und da unter dem Titel Widerständige Wege, Wanderseminar zur Geschichte des Nationalsozialismus. Also bei der djo.de nachschauen, da ist dieser Termin zu finden und auch die Anmeldung. Wer an dem Wochenende keine Zeit hat, hat am 1. Oktober auch nochmal die Chance, auf eine ähnliche Wanderung mit dem Verein von Pirna aus auf die Burg Hohnstein zu gehen, welche von der SA als frühes Konzentrationslager genutzt wurde. Mehr Infos und Anmelden geht per E-Mail mit dem Betreff Hohnstein an leipzig@naturfreundejugend.de. Und das waren auch schon die Antifa-Nachrichten für den 15. September 2022. Passt aufeinander auf und bis nächste Woche.